There is a world we cannot see, in a universe parallel to our own. Where witches rule the northern skies, where ice bears are the bravest of warriors, and where every human is guided by the animal manifestation of their soul, their demon.
That's odd. She acted as though she'd never seen a person's demon before. Come on, Pan.
It is a world dominated by the Magisterium, which seeks to control all humanity.
What's this?
An alethiometer. It tells the truth.
Give it to me.
I don't want to.
Come, Lyra! I'm not yours! I'll never be yours!
Komport 689, Meldaten. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 689. Komport, den ich am heutigen empfindlich kühlen Freitag, dem 25. Januar 2019, Tag 25, KW4 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle zwei Trailers für den damals mal gewesenen Film vom Goldenen Kompass. In der Hoffnung, dass nächstes Jahr ich den Trailer nicht mehr zitieren brauche, weil es gibt ja dann die Serie. Was ihr hier aber wieder in und auf die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen betrachte und kommentiere. Einen Teil, wo es eher technisch orientierte Meldungen als Basis für meine Kommentare gibt. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr jetzt am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, in der ich eine Reihe Terror, eine Schnüffel- und ein paar Trampelmeldungen reingeworfen habe. Minus 3 Grad Overcastige. Cold Greetings. Die minus 3 Grad kommen wir leveln jetzt wie minus 3. Wind macht 4 km/h aus dem East. Wir haben keine Visibility. Oh, dann kann ich auch gleich bei Weather Pro reingucken. Da ist es Stand 6 Uhr in Norderstedt. Minus 4 Grad Overcast. Feels like minus 4, Taupunkt minus 7. Humidität 77%. Druck 10,15 vom Gerät gemessen 10,11. Der Wind macht irgendwas zwischen 2 und 4 km/h. Und es fühlt sich nicht ganz so schlimm arschkalt an wie letzte Woche. Dabei hätte es heute eigentlich noch schlimmer kalt sein sollen. Aber hey. Nein, ich möchte nicht in diesen Eintrag da rein. Ich möchte da rein. So, geht's dann mal los mit den Terrormeldungen. Da hätte ich hier von Freitag 10 Uhr. Chemnitz, Ermittlungen gegen dritten Verdächtigen eingestellt. Und zwar gegen den dritten Verdächtigen, der verdächtigt wurde im Dissen, was der AfD-Berater Maßenloch als Mord belog. Nämlich Tötungshandlung zum Nachteil einer Person. Wo ja die Nazis da alle rumgepöbelt haben. So, und da ist jetzt also die Ermittlung gegen eine von den drei verdächtigen Personen eingestellt worden, weil war wohl nichts. Dass der Mann jedoch an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sei, habe sich nicht bestätigt. So. Also bleiben dann nur noch zwei Verdächtige übrig. Und verurteilt ist ja sowieso noch keiner von denen. Logischerweise. Bing, bing. Ja, ich mit Google kannst du schlecht machen. Das wiederum ist dann auch medial nicht groß durch die Landschaft getreten worden. Man könnte ja mal drüber berichten, dass da, wo die Nazis da lustig ihre Hetzjagden drauf basiert haben, ach richtig, es gab ja gar keine Hetzjagden, hat ja der Medienspezialexperte und AfD-Berater Maßenloch in die Öffentlichkeit gekackt. Dass da die Situation nicht so eindeutig war, wie sie da zwischendurch schon mehrfach verkauft wurde. So, dann Freitag 13 Uhr, Ari-Ermittlung. General Bundesnichtsnutz ermittelt gegen Neonazi-Kameradschaft. Der General Bundesnichtsnutz, Anwalt ermittelt gegen mehrere Mitglieder der Neonazi-Kameradschaft Arians. Warum sprechen die eigentlich nicht Deutsch? Wenn die doch so großartig wären, können sie doch eigentlich auch mal Deutsch sprechen. Es ist Deutschland hier. Na, aber ja. Muss man ja auch nicht. Klingt, als würden hier irgendwo Autos kommen. Da hinten. Warum höre ich ein Auto, was noch vor der Kurve ist und ich noch gar nicht sehen kann? Dann sowieso nicht hier lang fährt. So, wo war ich denn geblieben? Also, wegen Verdachts auf Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die Ermittlungen richteten sich gegen 5 Beschuldigte und wurden im März 2018 eingelitten. Wie NDR, WDR und eine Zeitung berichteten. Im September gab es demnach Durchsuchungen in Aschaffenburg, in Testentown, Darmstadt und anderen Orten in Hessen. Festgenommen wurde aber niemand. Bundesanwaltschaft in Karlsruhe äußerte sich dazu nicht. Drängt sich mir so spontan die spannende Frage auf. Ja, wie ist denn das jetzt nun eigentlich? Das ist ja die Geschichte, wo ja nach den 5 Nazi-Bullen in Frankfurt der eine Nazi-Bulle irgendwo in Hessen Informationen hingeliefert hatte. Ist der eigentlich auch Teil der terroristischen Vereinigung? Und wo wir dann schon mal gerade dabei sind, wo ist das Ermittlungsverfahren gegen die 5 Nazi-Bullen, die ja zumindest beteiligt waren an einem Drohfax gegen eine Anwältin, welches signiert wurde mit NSU 2.0. Wo man jetzt nicht so gigantisch viel Gedächtnis haben muss, um sich daran zu erinnern, dass die NSU als rechtsterroristische Vereinigung galt, die ja angeblich aus nur 3 Personen bestanden hätte. Was einigermaßen offensichtlich völliger Blödwug war. Und wo die Polizeibeteiligung dran bis heute nicht mal ansatzweise angefangen wurde aufzuklären. Aber ja, na, also hier, da Ermittlungsverfahren und die Generalbundesnichtsnutzschaft, wir sagen nichts. Ja, na dann. Ja, wir haben ja ein rechtsterroristisches Terrorproblem in diesem Land und da wird nicht drüber geredet. Warum sollte man auch drüber reden? Könnte man ja auf die Idee kommen, dass haben sie gefälligst Angst vor Personen, die das Verbrechen begehen, an den Islam zu glauben, eben ein eher bescheuertes Narrativ ist. Gut, auf die Idee könnte man auch ohne den Rechtsterroristen schon kommen. So, Hebdan-Klage. Freitag 15 Uhr. Frankreich, Anklage gegen 14 Minierer wegen des Anschlags auf Charlie Hebdo. Ich dachte, das wären 3 Täter gewesen. Warum klagen die dann 14 Männer an? Something in that story looks strange. Gut, schauen wir mal, was die DLF-Nachrichten haben. In Frankreich werden wegen des Anschlags auf das angebliche Satire-Magazin Charlie Hebdo vor 4 Jahren 14 Personen angeklagt. Dies ordnete laut Medienberichten die Pariser Justiz an. Den Männern wird demnach vorgeworfen, die beiden Attentäter logistisch unterstützt zu haben. 11 von ihnen befinden sich bereits in Haft, 3 weitere werden mit Haftbefehl gesucht. Aha, logistisch unterstützt. Das klingt mir jetzt schon ein bisschen fernliegend, aber gut, was weiß denn ich. Ganz davon abgesehen, kann ja sein, dass das französische Justizsystem auch hergibt. Ja, also sie dachten, das wäre nicht schlecht, was die taten. Oh, ganz davon abgesehen, dass ich das, was mir von dem sogenannten Satire-Magazin begegnet ist, nicht mal ansatzweise lustig fand. Aber gut. So, Granatwerfer. Meldung von Samstagvormittag. Polizei findet Granatwerfer bei Autobahnkontrolle. Das wirft die Frage auf, ist das die gleiche Polizei, die selber auch jetzt mit Granaten werfen darf? Was ja in diversen Polizeigesetzen, zumindest im Entwurf, sich versteckt. Wo man ja dann durchaus mal die interessierte Frage stellen kann, inwiefern das in irgendeiner Form irgendeine Situation verbessern kann, wenn die Bullen Massenvernichtungswaffen einsetzen. Kommt als nächstes Boden-Boden-Raketen, Atomsprengköpfe. Aber gut, Granatwerfer. Naila, wo auch immer das sein soll. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 9 bei Naila in Bayern haben Polizisten in einem Auto einen Granatwerfer und ein Soft-Air-Sturmgewehr gefunden. Die Waffen befanden sich im Wagen eines 20-Jährigen mit einem 19 Jahre alten Mietfahrer, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Waffen wurden bei der Kontrolle am Freitagnachmittag beschlagnahmt. Bei dem Granatwerfer wird geprüft, ob er unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Ey, ist dann noch mehr die Frage aufwirft, ob denn die Polizei Granatwerfer einsetzen darf, wenn das doch Kriegswaffen, davon ganz unabhängig. Die beiden Minier hätten angegeben, die Waffen vor einer Wuchi gekauft zu haben, sagte ein Polizeilautsprecher. Was sie damit vorhaben, sagten sie nicht. Ich rate mal, einkaufen. Was könnte man wohl mit einem Granatwerfer vorhaben? Nennt mich naiv, aber mit einem Granatwerfer könnte man vielleicht Granaten werfen. By the way, behold, U-Bahn. Nicht vergessen. So, dann Recht 17, Montag im Bimbestag. Rechtsmotivierte Straftaten in 2017. Im Jahr 2017 sind nämlich 20.520 politisch rechtsmotivierte Straftaten gemeldet worden, von denen 1.130 Gewaltdelikte waren. Davon konnten 8.939, davon 801 Gewaltdelikte aufgeklärt werden. Wie die Bimbis-Regierung ihre Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion ausführt. Von diesen seien 8.528, davon 768 Gewaltdelikte, durch deutsche Tatverdächtige begangen worden. Zu 410 Straftaten, unter 33 Gewaltdelikte, sei eine Nicht-Deutsche als Tatverdächtige gemeldet worden. Wir haben ein rechtes Terrorproblem in diesem Land. Aber warum fragen die Schnüller-Nazis nach sowas? So, dann ist Schlagkasse. Donnerstag früh. 17-Jähriger in Klassenraum mit Schlagstöckchen verprügelt. Drei Jugendliche, deren Religionsangehörigkeiten, Staatsangehörigkeiten, Vorfahren etc. 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 wir übrigens nicht in Erfahrung bringen, hätten während einer Lehrveranstaltung im nordrhein-westfälischen Goch einen 17-Jährigen angegriffen und mit Schlagstöcken vergeprügelt. Die Täter seien am frühen Abend in den Klassenraum in einem Schulgebäude gekommen und gezielt auf den Jugendlichen losgegangen, teilten die Polizei mit. Sie hätten unvermittelt mit Schlagstöcken auf den Jungen eingeschlagen. Auch als er fliehen wollte und dabei zu Boden stürzte, habe die Gruppe nicht von ihm abgelassen. Der vergeletzte 17-Jährige musste ambulant versorgt werden. So. Hier fällt mir direkt, akut, ganz schlimm auf, dass keine Religionsangehörigkeiten, keine Staatsangehörigkeiten, noch nicht mal mehr Vorfahren von irgendwelchen Beteiligten erwähnt werden. Wo doch die Kinderfresser sonst so geil darauf sind, zu erwähnen, dass jemand aber nicht in Deutschland geboren worden sei. Nicht, dass das irgendeine Relevanz zu irgendwas hat. Aber ja, also, irgendeine Begründung, warum denn da nun offensichtlich ja nicht spontan entschieden mit Schlagstöcken auf ein Opfer losgegangen wurde, wäre da vielleicht schon opportun. Das haben die sich ja nicht spontan überlegt, weil so ein Schlagstock materialisiert sich ja nicht mal eben. Kalt am Finger. Daumen. Aua. Na, insofern, das sieht mir aus wie... Also, das haben die geplant. Die hatten davor, den also mal mindestens zu verprügeln, wenn nicht gar Schlimmeres. Dass das nun wieder nicht eventuell möglicherweise potenziell vielleicht einen Straftatbestand erfüllen könnte. Es könnte mal bei Gelegenheit mal irgendwie erklären. So, das war die Terrorecke. Kommen wir beim Schnüffel an. Da gab es Datenraubnutzung, Dienstag im Bimbistag. Auswertung von Datenlearks. Über die Auswertung sogenannter, Klammer auf Daten, minus Klammer zu, Learks durch das Bundeskriminelle Geheimdienstamt, BKA, berichtet die Bimbis-Regierung in der Antwort auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion. Danach ist es dem Bundeskriminalgeheimdienst gelungen, sich als einzige Polizeibehörde weltweit in den Besitz verschiedener Datenbestände zu bringen, die in der Öffentlichkeit als Panama Papers, Offshore Learks, Swiss Learks, Paradiese Papers, Bahamas Learks und Zypern Learks bekannt sind. Als Polizeibehörde nutze der Geheimdienst die Daten ausschließlich innerhalb seiner Zuständigkeit zum Zwecke der Strafverfolgung. Ey. Die Behauptung der Bimbes-Regierung, es handle sich beim bundeskriminellen Geheimdienst um eine Polizeibehörde, ist offensichtlich falsch. Denn bekanntlich verfügt der Bundeskriminalgeheimdienst über geheimdienstliche Mittel. Und es kann sich nach der angeordneten Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten ja gar nicht um eine Polizei handeln, die gleichzeitig Geheimdienstmittel hat. Aber ja, also die haben sich die Daten verschafft. Ich rate mal, Datenhehlerei war betroffen. Nachdem Datenhehlerei aber so in Ordnung ist, wenn der Staat es tut, wenn der Staat die Daten kauft, ist das ja immer noch alles in Ordnung. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Bla 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 bla. Wie die BIM-Regierung weiter schreibt, zeigen die Erfahrungen aus der Wirtschaft und Steuerkriminalität sowie die Erkenntnis aus den bisherigen Auswertungen der Datenbestände, dass mit einem Verschleierungskonstrukt zur wirtschaftlichen Berechtigung versehener Offshore-Gesellschaften vornehmlich kriminellen Zwecken zur Umgehung der Rechtsordnung dienen. Ja, wir nennen es auch Kapitalismus, aber ja. Aber da muss man ja nichts machen. Wie kommen Sie denn auf die abwegige Idee, dass man da irgendwas tun müsste? Bla bla. Bla bla. Man hätte übrigens bisher Vermögenswerte in Höhe von ca. 4,5 Millionen Euro vorläufig gesichert. Bla bla. Bla bla. Also, ja, sie brauchen sich damit, dass sie ja irgendwie ihre geheimdienstlichen Griffel an den Datentopf da bekommen hätten und dass sie da Dinge tun würden. Wenn man dann aber mal so ein bisschen detaillierter hinguckt, stellt man fest, so richtig energisch versuchen die es nicht. Gehen sie mal einfach davon aus, dass es alles Terrormiliz. Mal gucken, wie schnell sie dann plötzlich werden. So. Kommen wir dann auch schon beim Trampel an. Da geht es in der Nacht zu Freitag erstmal mit Davos los, weil wegen Schüttdön keine US-Delegation in Davos. By the way, Sunrise in 90 Minuten, 8.16 Uhr. Die US-Regierung wird wegen des Haushaltszanks nach der Absage von Präsident Dump nun gar keine Delegation zur Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums nach Davos schicken. Kündigte das scheiße Haus an. Bla, die bla, die bla. Ja, ich meine, es macht ja auch Sinn, weil das Kleinkind im Oblong Office kackt sich immer noch in die Windeln. Na, insofern, ja. Dann Freitag richten sich die US-Medien auf, weil BuzzFeed vermeldet hatte, Trump hätte Cohen beauftragt, über den Trump-Tover Russland Moskau zu lügen. Was dann ja wohl Obstruction of Justice wäre, was nebenbei genau dasjenige Level an High Crimes and Misdemeanor wäre, wegen derer gegen einen Herrn Nixon Impeachment Proceedings begonnen worden wären. So, kurz danach robbte sich Herr Müller in die Öffentlichkeit und verkündete, irgendetwas an dem Bericht, da stimme nicht. Hat natürlich auch wieder keine Details fallen gelassen, aber schon die Tatsache, dass der Herr Müller sich überhaupt mal in der Öffentlichkeit ins Benehmen setzt zu irgendwelchen Geschichten, die rund um sein Ermittlungsverfahren stattfinden, ist auch mal ein interessanter Datenpunkt. Mal davon abgesehen, nächster interessanter Datenpunkt, was dauert da eigentlich so lange? Naja, also wilde Mutmaßung, die ich bei Trollfe gelesen hatte. Ja, das, was da so lange dauert, ist, dass sie halt Parallel Construction der Daten, die sie aus irgendwelchen Spionagetätigkeiten schon längst haben, stattfindet. So frei nach dem Motto, die Müller-Truppe ist ganz froh, wenn sie irgendwo einen Zeugen finden, der ihnen das bestätigt, was sie ohnehin schon wissen, weil dann haben sie eine offizielle Quelle, aus der sie das wissen und müssen nicht zugeben, dass sie das alles wissen, weil die NSA sowieso alles abschnüffelt. Aber ja. So, dann gab es die Trump-Weisung. Genau, am Freitagabend wies also der Trampel den Vorwurf der Anstiftung zur Falschaussage zurück. Ja, genauso wie der Trampel den Vorwurf, er hätte auf jeder Wahlkampfveranstaltung behauptet, Mexiko würde für seine beschissene Mauer bezahlen, schon zurückgewiesen hat. Aussagen vom Trampel sind per Definition keine Quelle. He's lying. Woran erkennst du, dass er lügt? Er öffnet seine Gesichtsöffnung. So, genau, Müller meldet, Samstag. US-Sonderermittler bericht über Trumps Ex-Anwalt enthält Fehler. Das Büro von US-Sonderermittler Müller. Wenn er sich mit UE schreibt, dann heißt der Müller. Da ist mir dann auch scheißegal, dass die Amis den anders aussprechen. Er hat einen Bericht als fehlerhaft zurückgewiesen, wonach Präsident Dump seinen ehemaligen Anwalt Cohen zu Falschaussagen vor dem Kongress aufgefordert haben soll. Darstellungen des Online-Portals BuzzFeed über Dokumente und Zeugenaussagen oder konkrete Mitteilungen an Müller seien nicht korrekt, hieß es. Und BuzzFeed in der Reaktion, nee, sie glauben ihren Quellen. So, also ja, keine Ahnung, was da jetzt der Fehler sein soll. Keine Ahnung, wer recht hat. Keine Ahnung, was stimmt. Im Zweifelsfall wird man das erst dann viele Jahrzehnte später erfahren, wenn dann auch die geheimsten Geheimunterlagen dann mal irgendwann in die Öffentlichkeit tropfen. Man dann feststellt, ja, die Meldung, die basierte darauf, dass irgendwo ein Komma falsch saß. Oder was weiß denn ich? Also ich meine, dass der Trampel dem Cohen gesagt hat, er soll lügen, erscheint mir zumindest nicht total fernliegend. Dass der Trampel, wenn er behauptet, er hätte das nicht gesagt, lügt, ist offensichtlich, weil der Trampel eh immer lügt. Insofern, ja, jetzt ist eigentlich der einzige Datenpunkt, bei dem ich nicht weiß, wie ich ihn einschätzen soll, ist die Tatsache, dass der Müller sich überhaupt äußert, beziehungsweise die Müller-Kampagne sich äußert, was sie bisher ja nicht getan haben. Also irgendeinen Grund wird es dafür schon geben. Und sei es, dass sie jetzt gerade genau in der Ecke gerade noch irgendwie nach Quellen suchen und deswegen genau da es gerade nicht brauchen können, wenn die Öffentlichkeit so genau hinguckt. Na, also nichts Genaues weiß ich nicht. Nichts Genaues weiß niemand in der Öffentlichkeit, von daher, eigenartig. Aber hey. So, dann gab es Sonntag früh mal einen Kompromiss. Und zwar, der Trampel hat den Demokraten im Kongress im Wesentlichen angeboten, ja, die Scheiße, für die er verantwortlich ist, nämlich, dass Personen, die als Kinder bereits eingereist wurden und nach Dhaka aber nicht mit Abschiebung bedroht wurden, dass die jetzt dann doch mal für eine kurze Weile doch noch verbleiben dürften, wenn er denn seine fucking 5 Milliarden für die beschissene Gedächtnisstütze Mauer bekäme. Und die Demokraten so, ja, also die Scheiße, dass die Dhaka-Rezipienten überhaupt von Abschiebung bedroht sind, kommt eh von dir. Von daher, nö, das ist noch nicht mal mehr eine permanente Lösung für die. Das ist eine fucking temporäre Lösung und dafür 5 Milliarden bist du völlig besoffen. Nö. War auch so aus der Kategorie, ja gut, da konnte man auch mit rechnen, dass sie da auf das Angebot nicht eingehen würden. So, jetzt letzte Errungenschaft im längsten Shutdown ever ist, dass gestern mal irgendwie der US-Senat tatsächlich beliebte, mal über irgendwas abzustimmen. Warum sie nicht einfach das Gesetz genommen haben, was der US-Senat kurz vor Beginn des Shutdowns bereits abgestimmt hatte mit 100-0 Stimmen. Wo der Trampel ja nur dagegen war, weil ihm eben aus seinem Fernsehsender Leute verrieten, dass da ja gar keine Gedächtnisstütze Mauer drinne wäre. Weil die Mauer ist nichts anderes als eine fucking Gedächtnisstütze für den dementen alten Sack. Aber hey. So, also dass der Kompromiss da nichts werden würde, ja. Surprising absolutely no one. So, dann gab es am Mittwochabend dann nochmal wieder die SOTU, die Stake of the Union, die da nochmal in der Öffentlichkeit rumschwappte. Und zwar, Frau Pelosi hat da mal wieder ein Stück Papier, beziehungsweise, was es zwischendurch gegeben hat, was mir nicht begegnet ist, was ich dann erst von Herrn Kolbert erfahren habe, aus einem Video. Als Frau Pelosi neulich ein Papier dem Trampel zukommen ließ und ich darauf hinwies, dass es vielleicht nicht ganz so opportun wäre, ein Stake of the Union zu halten, wo doch the Union gerade in Geiselhaft vom dementen Sack gehalten wird, dem dementen Sack und den Leuten, die ihn unterstützen, da hätte er dann zurückgeschrieben, so, ja, nee, aber the Stake of the Union ist total wichtig und bla bla und trotzdem bla bla. Ja, maybe you want to not hold the Union host. Hostile, I don't know. Maybe. Und da gab es dann also noch einen Schrieb, so frei nach dem Motto, ja, also solange wie the shutdown is government, the government is shutdown, sollte man vielleicht doch nicht. Ein Union Steak da, Nautical Twilight 654. Halten. Und dann darauf hätte der Trampel dann doch erwidert, so, ja, okay, sieht er ein. Also irgendwer hat ihm dann auch darauf hingewiesen, dass zu behaupten, ja, the stake of the union is strong, believe me, look, the whole government is not working. Und look, die Auswirkungen werden auch jeden Tag größer. Inzwischen gibt es nicht mehr reparierbare Schäden, die an Großgeschichten passieren, wie irgendwelche milliardenteuren Satelliten, deren Datenbasis nicht mehr ermittelt werden kann, weil dafür müsste man jetzt Flüge stattfinden lassen. Irgendwelche Leute, die irgendwo noch was zu essen betteln müssen, weil sie ja kein Geld bekommen. Na, also, ja, mag ja sein, dass die Republikaner kein Government brauchen wollen. Es gibt aber genügend Leute, die ein fucking Government brauchen. Und in der Zeit eine Stake of the Union halten, das ist, ja. Also, won't happen. The Stake of the Union will not be presented unless and until the government is reopened. Was total billig einfach wäre, fuck auf deine fuck Gedächtnisstütze Mauer. Und schon funktioniert die Scheiße. So, dann, habe ich hier noch aus der Nacht zu Donnerstag den Cohen-Anhörung vor Ausschuss des US-Kongresses verschoben, weil die mit Spannung für den 7. Februar erwartete Anhörung des früheren Anwalts von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, vor dem US-Kongress in Washington wird verschoben. Cohens Rechtsberater veröffentlichte nämlich ein Statement, wonach Cohen und seine Familie von Trump und dessen Anwalt Giuliani bedroht würden. Sein Mandant werde zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses erscheinen und aussagen, hieß es. So, also, ja, ich meine, dass Rudy Giuliani, das die dumme Hackfresser, den Cohen und seine Familie bedroht, erscheint mir jetzt auch nicht fernliegend als Vermutung. Insofern, ja, passt alles in mein Weltbild. So, auf der anderen Seite ist der Kuchen ja sowieso ein Schleimscheißer und von daher hält sich mein Mitgefühl mit ihm persönlich auch wieder arg in Grenzen. Aber ja. So, und dann habe ich mir hier noch eine sonstige Meldung reingeklebt, für die mir nämlich keine richtig schöne Quelle in die Finger fiel, weil es immer nur so, ja, also jetzt seit der letzten Meldung ist Folgendes passiert, Meldungen gab. Und zwar in Venezuela gab es jetzt in der vergangenen Woche gerade einen großen Putsch. Hintergrund davon ist, irgendwas wäre bei der Präsidentschaftswahl angeblich irgendwie nicht richtig gewesen, war so die Behauptung, der sich auch der CDU-Wahlkampfsprecher Seibert anschloss, in einer CDU-Wahlkampfveranstaltung, die als Bundespressekonferenz getarnt war. Und ja, also irgendwie der Maduro wäre gar nicht echt der Präsident. Bla bla, und jetzt hat sich also der venezolanische Parlamentspräsident hat sich einfach selbst zum Präsidenten ernannt. Und offizielle Reaktion von ganz vielen westlichen Staatsvertretern, ja, das ist schon in Ordnung so. Wozu sich mir so spontan die Frage aufdrängt, Moment. Demokratie, von wegen das Volk wählt, wäre nicht eine konsequente Reaktion zu verlangen, dass doch bitte eine Wahl, eine allgemein anerkannte demokratische Wahl stattzufinden hätte und erst dann eine Präsidentschaft festgelegt wird und nicht einfach so, ja, der sich da gerade selbst ernannt hat, das ist schon geil so. Das Konzept Demokratie scheine ich entweder schlimm missverstanden zu haben oder alle anderen haben es schlimm missverstanden. Bin mir da gerade nicht sicher. Aber nachdem mir kein Fehler bewusst ist, den ich da beim Verständnis von Demokratie begehe, eben weise mich mal jemand darauf hin, inwiefern Demokratie, als ich ernenne mich zum Präsidenten, schon hinkommt. Weil hey, dann bin ich jetzt auch Präsident von, was weiß ich, so eh Wurst. Na, also die. Und also da habe ich das Problem, dass aus den Nachrichten so immer die kleinen Berichterstattung, da kommt natürlich kein Hintergrund raus. So, da fehlt es völlig an Grundlagen, auf der man sich mal vielleicht irgendwie versuchen könnte, fundiert eine Meinung zu bilden. So, auf der anderen Seite Propagandamedien begucken, die dann sagen so, ja, nur das kann die Realität sein, hinterfragen Sie das doch nicht. Ja, da kriege ich ja sofort Bauchschmerzen von. So. Na, von daher, ja, keine Ahnung, was das wird, wenn es fertig ist. Keine Ahnung, wer da recht hat. Aber dass also irgendwie da der Parlamentspräsident sich immer so zum Präsidenten nennen kann, zum Staatspräsidenten nennen kann, also inwiefern das gut und richtig sein soll, könnte mir bei Gelegenheit nochmal irgendwer erklären. Es springt mich nicht an. Na, so. Wo sind wir eigentlich zeitlich? 28, ach, wisst ihr was? Dann kommen wir mal in der Musikecke an. In der Musikecke werden wir bei den Spezialecken schon bei PS22 von 2013. Die hat dann da ja mal zu Gast Delta Ray und deswegen gibt sie den Titel Bottom of the River in 4 Minuten 29. Gefolgt ist das Ganze dann von aus der letzten Woche, nämlich vom 11. Januar, dem Feldenkirchen zu Brexit und Misstrauensvotum in 4 Minuten 3. Weil da gab es ja Brexit und Misstrauensvotum. 7 a.m. Wobei von dem Parlamentsspeaker, wenn er dann sagt, die Augen nach links, die Nase nach rechts, oder vermissstehe ich da was? The eyes to the left, the nose to the right. Da war ich doch mein Gesicht kaputt bei. Wie auch immer. Kriegt ihr das dann auch noch auf und in die Ohren? Und ich sage erstmal danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, weniger fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Kompott, nämlich an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 689 Teil 1 einstelltet. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
The garbage pail percussion there.
Yeah, the song Bottom of the River has a lot of stomping in it, and I thought the chain would sound really cool with the stomping.
That's so cool.
That's how it came up. And then we put in the trash can.
It was an accident.
Was just, yeah, it was a vehicle for the
sound.
We needed some drum that was sort of tall enough so that you could do it standing up. And
we eventually started playing on it.
And then, yeah, the trash can was just the right height.
It was an accident.
That's a really affordable drum, everybody. You can get them.
$25. Home Depot
or your neighbor.
We need one for this chorus. This way, when they don't behave.
In the trash.
What
was your first song you made?
First song we made.
As a band, you mean? Okay.
The first song that we ever sang together, I think might be a song that's on our album called Morning Comes. That strikes me as the first one. But
we're Young and Pretty, actually.
You wrote a song about me?
Es ist ja für Sie persönlich ein Teilerfolg nach Ihrem Debakel vom Vortag. Theresa May hat das Misstrauensvotum im Parlament überstanden. Eine Mehrheit von 325 zu 306 der Abgeordneten hat May und ihrem Kabinett gestern Abend das Vertrauen ausgesprochen. Erleichterung dann bei Theresa May nach dieser Abstimmung.
On a point of order, Mr. Speaker, I'm pleased that this House has expressed its confidence in the government tonight.
Tja, Theresa May hält es, so sagte sie es dann auch gestern Abend, noch einmal für ihre Pflicht, Großbritannien aus der Europäischen Union zu führen.
Eins ist klar, der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Theresa May bleibt ihr mit der EU ausgehandelter Brexit-Plan, aber ist krachend gescheitert. Wie sollte die EU sich jetzt gegenüber Großbritannien verhalten?
Ja, also im Kern gibt es da zwei mögliche Reaktionen. Konsequent sein oder sich zum Affen machen und sich ein weiteres Mal von den Briten am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Die zweite Option, muss ich jetzt offen sagen, klingt für mich nicht allzu attraktiv. Natürlich kann man sagen, ach guck mal, die armen Briten stehen sich so penetrant selbst auf den Füßen rum, dass alle schon blutige Zehen haben, da muss man doch irgendwie helfen. Und helfen hieße, den Briten bei den Bedingungen des Brexits noch weiter entgegenkommen. Kleine Änderungen, das ist spätestens seit dem Abstimmungsergebnis vom Dienstag klar, werden nicht helfen, um die heillos zerstrittenen Abgeordneten im britischen Parlament hinter einer Brexit-Variante zu versammeln. Ich meine, das Chaos ist doch nicht nur der aktuell schwierigen Situation geschuldet, nein, es hat System. Seit die Briten Mitglied der EU sind, hatte ihr Auftreten dort stets etwas Bremsendes, ja Zersetzendes. Sie blockierten, wo sich die anderen einig waren, sie verlangten ständig Extrawürste, sprich Sonderkonditionen und belasteten so das Gemeinschaftsprojekt. So trugen sie permanent dazu bei, dass aus der schönen, edlen Idee der europäischen Integration ein leicht hinkendes Etwas wurde. Großbritannien war schon lange bevor David Cameron auf die Idee einer Volksabstimmung kam und das Brexit-Desaster laufen ein Klotz am Bein der Europäischen Union. Insofern ist dieses theatralisch-chaotische Abschiedsgewürge nur das passende Schlusskapitel einer unheilvollen Beziehung. Die EU sollte alles daran setzen, dieses Kapitel nun abzuschließen und bloß nicht nochmal die Hand reichen, um das Gewürge weiter in die Länge zu ziehen. Ein größeres Entgegenkommen wäre schon deshalb fatal, weil es anderen Ländern suggerieren könnte, die Europäische Union sei ein erpressbarer Laden, aus dem jeder nur das Vorteilhafte mitnehmen kann. Osteuropäische Staaten wie Ungarn oder Polen sind ja schon länger auf diesem Trip unterwegs. Ein Aufschieb des Austrittsdatums Ende März könnte außerdem nur Sinn machen, wenn man auf Seiten der EU eine berechtigte Hoffnung hätte, dass die völlig derangierte politische Klasse in London dann wieder bei Sinnen wäre. Aber dafür gibt es genau gar keine Anzeichen und deshalb kann man diese Option auch gleich wieder vergessen. Was es jetzt braucht, ist eine klare, konsequente Haltung Europas. Natürlich wird ein harter Brexit auch die EU und Deutschland etwas kosten, viel sogar, aber dieser Preis wird am Ende günstiger sein, als den Briten jetzt noch einmal die Hand zu reichen.
Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Dankeschön.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.